Ja, ich darf alle Gäste, alle Geschwister und alle sonstigen Anwesenden ganz herzlich begrüßen im Namen Jesu, in dessen Namen wir jetzt hier zusammen sind und von dem wir hören dürfen. Wir haben heute schon in der Einleitung in dem Bibelwort gehört: Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und es zeigt eigentlich auch, worum es in unserem Leben in allererster Linie geht. Es geht darum, Gott das Recht zu geben, Gott die Ehre zu geben, aus diesem Wort heraus unterrichtet zu werden. Und da kommt es nicht darauf an, wer hier steht. Denn ein guter Prediger ist der Prediger, durch dessen Mund die Worte fließen können, die der Herr ihm schenkt, der das Wort Gottes reden lässt. Und deswegen ist nicht wichtig, ob ich hier bin oder sonst jemand, sondern wichtig ist es, dass wir wissen, der Herr Jesus ist hier und er unterrichtet uns jetzt heute Morgen aus seinem Wort. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht über Vertrauen. Vertrauen ist etwas, wo ich glaube, wenn ich jetzt so abfragen würde, wer findet, dass Vertrauen etwas sehr Wichtiges ist, die meisten Hände hier in die Höhe gehen würden. Vertrauen ist eigentlich in jeder zwischenmenschlichen Beziehung sehr entscheidend und grundlegend. Vertrauen ist etwas, was jedem deswegen wichtig ist, weil er die Beziehung zum anderen Menschen nicht kaputt gehen sehen möchte. Und wie schnell ist Vertrauen erschüttert? Wie schnell wird Vertrauen missbraucht? Wie schnell können wir zutiefst enttäuscht werden? Warum ist Vertrauen so wichtig? Ich weiß nicht, wem das bekannt ist bei uns, wo wir wohnen in Büsenau, da ist gerade das sogenannte Solitude Revival. Das ist eine Formel-1-Rennstrecke, die sie jetzt wieder umfunktioniert haben, einschließlich aller Sperrungen überall, deswegen musste ich heute über die Autobahn kommen. Da ist die Rennstrecke nochmal aufgelebt jetzt für 2 Tage. Und wenn man dazu hingeht, dann fahren da so die alten Rennwagen bis hin zu den Formel-1-Rennwagen mal über die Strecke, und schon toll, das mal mitzuerleben. Vor allem, was für ein Lärm das macht, wenn man da direkt dran ist. Und gestern Morgen war ich mit der Damaris dort und da waren die alten Seitenwagen-Motorräder. Und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass ein Seitenwagen-Motorrad davon lebt, was der Beifahrer macht. Nicht so sehr, was der Fahrer macht. Denn der Beifahrer, der muss darauf achten, wie fährt das Motorrad in die Kurve, und wenn das Motorrad nach links in die Kurve fährt, dann muss er sich ganz stark nach der Seite lehnen. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig rum, ich bin da kein Experte. Und in die andere Richtung, genau in die andere. Und dieser Beifahrer macht eigentlich nichts anderes, als den Schwerpunkt des Gespannes immer wieder zu verlagern. Von einer Seite auf die andere, damit der Fahrer besser durch die Kurve fahren kann und nicht abfliegt. Wenn jetzt dieser Beifahrer plötzlich die Idee hätte zu sagen, oh, bei der Kurve, da bleibe ich jetzt einfach mal auf der anderen Seite, dann wüsste der Fahrer nichts davon. Und bestenfalls müsste er dann stark abbremsen, schlimmstenfalls würde er definitiv im Graben landen. Vertrauen. Die müssen sich blind vertrauen im Team und dann wird es was, dann läuft es vorwärts. Aber Vertrauen ist nicht nur etwas, was bei Menschen wichtig ist, sondern Vertrauen ist auch etwas, was bei Gott sehr wichtig ist und wo er in seinem Wort ganz klar drüber redet. Ich möchte mal noch ein anderes Beispiel bringen. Ich hoffe, ihr schlagt mich nicht. Ich will nämlich von Donald Trump was sagen. Da kann man ja viel sagen und auch vielerlei Meinungen sein. Ich positioniere mich da gar nicht, bloß in einem Punkt. Da können wir uns jetzt mal selber Gedanken machen. 2015 hatte Trump seine Sprecherin, die hieß Kellyanne Conway. Und die Kellyanne Conway, ich weiß nicht, ob sie heute immer noch seine Sprecherin ist, die hat damals eine Aussage gemacht, die eigentlich weltweit bekannt wurde und bis heute schwergewichtige Aussage ist, wo jeder so ein bisschen anders interpretiert. Die hat nämlich gesagt, wenn das Team Trump Dinge behauptet, die von sämtlichen Medien als falsch nachgewiesen werden, dann handelt es sich nicht um Lügen oder Unwahrheiten. Nein, Trump und seine Leute haben Zugriff auf alternative Fakten. Wohlgemerkt, der hat ges oder die, sie hat gesagt, die von sämtlichen Medien als falsch nachgewiesen werden. Und ich meine, ich habe auch so ein bisschen im aktuellen tagespolitischen Geschehen in den letzten Jahren das immer wieder mal so mitbekommen, dass diesem guten Mann nun definitiv Lüge nachgewiesen werden konnte. Und ich sagte schlicht und einfach, Lüge ist Lüge und keine Alternative, kein alternativer Fakt. Das ist lediglich eine Verschleierung in Politik, in der Politiksprache, in meinen Augen. Und ich frage mich halt jetzt tatsächlich, wie glaubwürdig ist eigentlich der mächtigste Mann der Erde? Man sagt, der amerikanische Präsident ist der mächtigste Mann der Erde. Wie glaubwürdig ist der? Mal ganz anders, wenn wir irgendwo in die Gelegenheit kämen, mit diesem Mann in Kontakt zu kommen und er würde uns was versprechen, was weiß ich, wenn er zu mir sagen würde, ach Andreas, schön dich kennenzulernen, ich lade dich zu mir ins Weiße Haus ein, dann würde ich auch denken, naja, wie lange erinnert er sich wohl noch daran? Man wäre schon von Anfang an ein bisschen misstrauisch, zumindest wachsam und vorsichtig. Man kennt auch das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er gleich die Wahrheit spricht. Wenn mal Vertrauen erschüttert ist, wenn mal eine Enttäuschung passiert ist, wenn jemand einem mal wirklich was zugesagt hat und nicht gehalten hat, dann ist es extrem schwierig, hinterher dieses Vertrauen neu aufzubauen. Und da rede ich nicht von einem verstandesmäßigen Vertrauen, sondern von einem Vertrauen, das wirklich tief ins Herz geht, wo einfach was ganz Normales ist, wo ich weiß, ey, mein Gegenüber, der meint es gut mit mir und der lügt mich nicht an. Ich kann glauben, was er sagt. Und seht, das Interessante jetzt, wenn wir das unter uns betrachten, ist, dass eigentlich jeder Mensch, einschließlich mir, das sage ich ganz bewusst, schon oft gelogen hat. Und oftmals sind es noch nicht mal die sogenannten Notlügen, wobei diese Notlüge, das verniedlicht so ein bisschen. Aber Lüge ist Lüge. Das Wort sagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, ganz klipp und klar. Wie oft bin ich, wie oft sind wir daran schuldig geworden. Aber jetzt dürfen wir den Blick darauf richten, wo wir vertrauen können, und zwar uneingeschränkt und absolut, nämlich dem, der nicht lügen kann. 4. Mose 23, 19 lesen wir, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Und in Hebräer 6, 18, da heißt es sogar, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Und genau darum soll es heute in unserer Wortbetrachtung gehen. Gott hält, was er verspricht. Und was das bedeutet, das ist so weitreichend, so tiefgehend, dass wir nur staunen können. Ich hoffe, wir staunen alle am Ende von dieser Predigt darüber, wie wunderbar Gott ist. Und vor allem, wie wunderbare Auswirkungen das in deinem und in meinem Leben hat. Gott hält, was er verspricht. Ich möchte zunächst mit euch 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 4 lesen. 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 4. Da sagt das Wort durch Simon Petrus. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi und alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entkommen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Ich möchte da zwei Punkte hervorheben aus diesen paar Verse, die also quasi Grundlage sein sollen oder werden sollen, dann auch für unseren Haupttext heute Morgen. Und zwar ist der erste Gedanke, dass durch die Erkenntnis Jesu Christi uns alles geschenkt ist, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Ich habe mal das Wort Frömmigkeit, ich meine das Wort Leben ist glaube ich alle klar, aber das Wort Frömmigkeit mal in die anderen Übersetzungen noch nachgeguckt. Elberfelder übersetzt hier Gottseligkeit und die Meisterübersetzung, die übersetzt für das Wort Frömmigkeit das Gesamte zum Leben. Das hat mir sehr gut gefallen vom Sinninhalt. Das Gesamte zum Leben. Und wenn uns in Jesus das Gesamte zum Leben geschenkt ist, und es ist nicht in die Frage zu stellen, wenn, sondern das ist Tatsache, in ihm ist uns alles geschenkt, dann hat es die Folge, dass dann auch die Befähigung zum Glauben, dass auch die Befähigung zum Vertrauen uns geschenkt ist. Und ich will das jetzt gleich schon mal sagen, ich vermute mal, dass wir da an der einen oder anderen Stelle nochmal drauf zurückkommen. Vertrauen ist nicht immer einfach für uns Menschen. Vertrauen Gott gegenüber. Aber das liegt nie an Gott, sondern immer an uns, an unserer Schwachheit, an unseren Gedanken, an unseren Umständen, da wo wir unseren Blick hinwerfen, welche Prioritäten setzen wir in unserem Leben. Wir kommen nachher noch, denke ich, näher dazu. Und der zweite Punkt zum 2. Petrus 1, 1 bis 4 ist, durch seine Macht sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, um Anteil an der göttlichen Natur zu bekommen. Es ist seine Macht, diese Macht Gottes, die sogar die Möglichkeit hat, aus dem Nichts etwas zu machen. Wenn Gott sagt, und es wird oder es sei, dann ist etwas. Es ist seine Macht, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Diese gewaltige Kraft Gottes, der keine Grenzen gesetzt sind, mit dieser Macht hat er uns die größten und allerteuersten Verheißungen geschenkt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt denn Verheißung? So ein, ja, soll ich jetzt mal sagen, Bibelwort, das im menschlichen, nicht-biblischen Umgang nicht so viel erwähnt wird. Das gibt es zwar schon, aber seltener. Ich habe da mal nachgeguckt, es gibt da eigentlich zwei synonyme Bedeutungen. Das heißt, sie sind absolut identisch. Das eine heißt das für Verheißung, es ist eine ernsthafte, feierliche Ankündigung von etwas Bedeutsamen. Also wenn jemand uns eine Ankündigung macht, ich habe gerade zum Beispiel eine Ankündigung gekriegt, dass mein Sohn heiratet. Und gestern kamen so zwei Briefe mit Puzzleteile drin und ich habe die Puzzleteile rausgemacht, habe versucht, die mal aufzubauen, habe gleich gemerkt, ey, das wird nie ein Puzzle werden, das ist ja Katastrophe, da fehlen ja x Randstücke und was weiß ich. Bis ich dann draufgekommen bin, dass das wieder mal so ein Gag von meinem lieben Sohnemann ist. Da ging es nicht darum, das Puzzle zu vervollständigen, sondern darauf, dass hinten Save the Date ist. Also hinten hat er quasi den Hochzeitstag bekannt gegeben. Es war ein Verheißungspuzzle. Bisschen tricky. ich vermute mal, dass da noch mehr dahinter steckt, aber das erzähle ich euch dann vielleicht ein anderes Mal. Auf jeden Fall habe ich jetzt seit gestern die Verheißung auf den Tag der Hochzeit meines Sohnes. Eine ernsthafte, feierliche Ankündigung von etwas Bedeutsamem. Ist schon was Bedeutsames, so eine Hochzeit, gell? Und das Synonyme, das Zweite, was zur Verheißung zu sagen ist, es ist ein Versprechen. Und zwar nicht ein vielleicht kommt so, sondern eine verbindliche Zusage, so wird es sein. Und das ist schon viel. Also wenn ein Mensch ein Versprechen abgibt, eine Verheißung einem anderen gegenüber abgibt, dann muss da schon sehr viel dahinter stehen. Und ich denke, da sollten wir uns immer sehr gut im Klaren sein drüber, wie schnell wir jemand was versprechen. Können wir es auch halten? Das ist schon etwas, was Kinder sehr, sehr wichtig ist. Papa, aber du hast doch gesagt. Ja, und dann muss ich mich dem stellen, was ich gesagt habe. Und oftmals habe ich sowas dahin gesagt und das Kind hat es voll ernst aufgenommen. Und für mich war es gar nicht so. Ja, ich dachte, ja, das kann mal, aber vielleicht. Und das Kind hat gesagt, aber du hast gesagt. Und oft habe ich sagen müssen, wenn es noch möglich war, ja, du hast recht, wir machen das. Auch wenn es mir gar nicht mehr danach war vielleicht. Aber Versprechen muss man halten. Wir lesen jetzt unseren Haupttext, der steht in Römer 4. Und zwar die Verse 13 bis 25. Römer 4, die Verse 13 bis 25. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein sollte, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, 1. Mose 15, 5, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden, 1. Mose 15, 6. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Wir haben uns schon auseinandergesetzt mit der Rechtfertigung heute Morgen in der ersten Stunde oder zumindest einiges darüber gehört. Ja, warum dieser Text im Zusammenhang mit Verheißung und im Zusammenhang mit dem, dass Gott nichts unmöglich ist und wir uns in allem auf ihn verlassen können. Ich möchte betonen, dass ich jetzt in diesem Textabschnitt nicht den Schwerpunkt darauf legen möchte, was Werke und Gesetz und gerecht durch Werke oder gerecht durch Glauben bedeutet. Das haben wir erst vor kurzem eigentlich schon auch sehr intensiv angeschaut. Ich möchte Schwerpunkt woanders hinlegen. Und ich möchte, bevor ich das tue, einen Merksatz geben. Merksatz, der mir persönlich wichtig ist. Ist nicht das Wort Gottes, bitte. Sondern ist jetzt ein Merksatz, einfach der sich mir so aus der Beschäftigung mit diesem Thema heraus aufgedrängt hat, sage ich mal, und den ich euch nicht vorenthalten möchte. Der heißt, um Verheißungen Gottes erleben zu können, braucht es Glauben und Vertrauen. Um Verheißungen Gottes erleben zu können, braucht es Glauben und Vertrauen. Und deswegen schauen wir jetzt auch in das Leben vom Abraham, in diesen bestimmten Abschnitt hinein, was eigentlich der Kernsinn seines Lebens war. Nämlich, dass Gott durch den Bund, den er mit Abraham geschlossen hatte, ein großes Volk machen wollte, wo er gesagt hat, so zahlreich wie der Sand am Meer oder wie die Sterne am Himmel, so sollen deine Nachkommen sein. Das war die Kernverheißung, das Kernversprechen Gottes im Leben von Abraham. Und da müsst ihr jetzt denken, Abraham war keine besondere Person im Sinne von irgendein Übermensch. Irgendjemand, der ganz besonders begabt oder befähigt war. Ja, er war eine ganz besondere Person natürlich, indem er eingebaut war in die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Durch seinen Sohn oder Nachfolge wurde ja dann Israel im Wortstamm Jakob und dann Israel erst gegründet. Aber er ist ein Mensch, das steht mal geschrieben über Elia, gleich wie wir. Da gibt es keine Unterschiede. Gott sieht uns nicht anders an in Wertigkeit oder in Wichtigkeit, als er Abraham gesehen hat. Er liebt uns ganz genau gleich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir solche Dinge, die jetzt Gott mit Abraham getan hat, auch als Beispiel für unser Leben nehmen dürfen. Wir dürfen erleben, was diese Worte, die er zu Abraham gesagt hat, auch für unser Leben an Bedeutung gewinnen oder an Bedeutung haben. Im Vers 16, da haben wir gelesen, deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei. Und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater. Ich muss jetzt doch ganz kurz darauf eingehen, weil wir eben von Rechtfertigung gehört haben, auch heute Morgen schon in der ersten Stunde, weil es auch im letzten Vers vom verlesenen Text ja nochmal aufkommt, was das Werk Jesu tatsächlich für dich und für mich bedeutet. Wir haben das hier gelesen, dass es Gerechtigkeit durch Glauben gibt. Und diese Gerechtigkeit durch Glauben wird jedem geschenkt, der an Jesus Christus und hier heißt sogar an Gott glaubt. Schlicht und einfach der glaubt, das ist wahr, was du für mich getan hast. Und da geht es um so viel mehr. Der Daniel hat uns es heute Morgen gesagt, was Gerechtigkeit bedeutet. Gerechtfertigt sein vor Gott, das bedeutet so viel mehr als nur, ja, Schwamm drüber, alles gut. Nein, Gott hat wirklich vollumfänglich die Schuld und Sünde von dir und von mir getragen. Er hat bezahlt durch seinen Sohn mit Blut und Leben. Jesus hat alles hergegeben an Ehre. Er hat all die Schmerzen des Gerichtes Gottes ertragen für dich und für mich. Und weil er am Kreuz am Ende hat ausrufen können, es ist vollbracht. Und weil er, nachdem er im Grabe war, wieder mit Macht auferstanden ist, weil Gott, sein Vater, ihn auferweckt hat, darf heute jeder und kann jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben und sicher sein, hier ist alles weggetan, was Trennendes ist zwischen meinem Vater, zwischen Gott, dem Allmächtigen und mir. Alles. Da ist nichts zurückgeblieben. Und Geschwister, das ist mir so wichtig, weil das die Grundlage ist für unser Vertrauen zu Gott, dass wir das festhalten an dieser Stelle. Und hier geht es ja die, die unter dem Gesetz sind, da ist das Volk der Juden gemeint hier. Die unter dem Gesetz sind und nicht nur für die gilt eben diese Verheißung, aus Gnade selig zu werden. Nicht durch das Gesetzeswerke, sondern für uns alle, ich nehme an, dass kaum jemand Jude hier von uns ist, für uns gilt es, dass wir diejenigen sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Machen wir das. Haben wir den Glauben oder fällt es uns schwer? Wisst ihr, Glauben ist etwas, denke ich, jetzt ganz persönlich von mir aus betrachtet und auch an manche Beispiele der Heiligen Schrift, was sehr angefochten ist. Glauben wird angegriffen vom Feind. Der Feind versucht immer, uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Und das tut er durch Zweifel. Deswegen steht in der Schrift auch, ein Zweifler empfängt nichts. Aber wir haben so ein wunderschönes Beispiel in Petrus. Petrus, er ist dem Teufel auf den Leim gegangen, kann man so sagen, und er hat es gar nicht gemerkt. Als Jesus die Ankündigung gemacht hatte, dass er sterben wird, da hat Petrus gesagt, nein, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus musste zu ihm sagen, geh hinter mich, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Eine ganz harte Aussage, wo Petrus darauf hingewiesen worden ist, dass er hier im Satan wirklich auf den Leim gegangen ist. Petrus hat nochmal fürchterlich versagt, als er, der gesagt hat, und wenn dich alle verlassen, ich will dich nicht verlassen, dass gerade der seinen Herrn verleugnet hat, noch ehe der Hahn dreimal gekräht hat. Und als er es wahrgenommen hat, da ging er hinaus und weinte bitterlich. Diesem Petrus, dem Jesus in so tiefer Liebe auch nach seiner Auferstehung noch begegnet ist, diesem Petrus hat Jesus gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ihr Lieben, bitte setzt heute euren Namen ein und nehmt es für euch. Ich habe für dich gebeten und nicht nur ich habe für dich gebeten, sondern Jesus bittet jetzt im Moment als unser lebendiger, auferstandener Hohepriester, der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, dass dein und mein Glaube nicht aufhört. Das ist mir so wichtig, denn das Fundament, auf dem wir stehen, ist unverrückbar. Das Fundament, was Jesus für uns getan hat, das ist Tatsache. Und die dürfen wir uns nicht verschleiern lassen. Das ist das Heil in Gott, das er vollbracht hat und dass wir durch den Glauben sicher sein dürfen. Hier ändert sich nichts mehr dran. Er hält uns fest bis ans Ende. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dann heißt es hier von Abraham in Vers 18, dass er geglaubt hat auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Schon nicht lang her, es kann sogar sein in meiner letzten Predigt, dass ich das noch als Beispiel angeführt hatte. Ich glaube, ich habe euch sogar gefragt, wer ist hier, der noch schwanger werden möchte, der vielleicht schon 70 oder 80 Jahre alt ist. Frag's heute nicht, keine Angst. Aber ich möchte nochmal auf die Tatsache vom Leben von Abraham und Sarah zurückkommen. Abraham, er war in einer Situation, wo Gott ihm versprochen hatte, Abraham, so wird es passieren. Dein Nachkomme, durch den will ich dich mehren und ein großes Volk aus dir machen, so groß, unzählbar wie das Sand am Meer. Und Geschwister, dann sind die Jahre ins Land gezogen. Abraham hat geglaubt und er hat festgehalten, aber es ging lange, lange Jahre. Und er hat von dieser Verheißung und ihrer Erfüllung nichts gesehen, aber auch gar nichts. Es ging sogar so weit, dass er zum Zeitpunkt eigenen Weg beschritten ist. Ein Weg, der Gott letztlich nicht wohlgefällig war. Er hat einen Sohn gezeugt mit seiner Magd, was zu der Zeit normal war, das war auch erlaubt. Aber es war nicht der Wille Gottes für Abraham. Denn die Verheißung hat ihm einen eigenen Sohn mit Sarah gegeben. Und dann ziehen die Jahre ins Land. Und Geschwister, ich möchte euch da jetzt mal fragen, wie ist denn das bei uns? Wenn wir irgendwelche bestimmte Probleme vielleicht haben, wenn wir irgendwelche Notsituationen haben, wenn es irgendwas in unserem Leben gibt, wo wir uns so sehr wünschen würden, ach Gott, greif doch ein. Vielleicht hat sogar der eine oder andere von uns eine bestimmte Erkenntnis aus dem Wort bekommen, dass Gott in seinem Leben noch irgendwas tun will, was noch nicht passiert. Was macht es mit uns, wenn Jahre ins Land zieht, wenn wir uns vielleicht jahrelang sorgen um unsere Kinder, werden sie sich wohl noch für den Herrn entscheiden oder nicht? Oder für unsere Eltern? Oder unsere Verwandte und Bekannte, wer uns immer am Herzen liegt? Vielleicht betest du schon Jahre dafür, dass deine Kinder doch zurückkommen. Und vordergründig siehst du nichts. Wie hat es Abraham wohl gemacht? Wir wissen, er hat diesen einen Schritt gemacht, wo er sein, ja, heute würde man sagen, sein Glück in die eigene Hände nehmen wollte. Und doch heißt es hier, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde. Wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und jetzt geht es da noch einen Schritt weiter im Wort. Es heißt, und er wurde nicht schwach im Glauben. Und jetzt wann? Als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah, die da 90 Jahre alt war. Was für ein Vorbild. Trotzdem, dass das eine lange Zeit ging, trotzdem, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Wort hier davon redet, er schon fast 100-jährig war, heißt es, wurde er nicht schwach im Glauben, obwohl er auf sein eigenes komplettes Unvermögen gesehen hat. Er wusste genau, ich bin nicht mehr zeugungsfähig. Und er wusste genau, meine Frau ist nicht mehr empfangsfähig. Und er hat trotzdem geglaubt. Ich kann es mir vorstellen, dass jetzt in mancherlei Kopf die Frage rumgeht oder vielleicht der Gedanken rumgeht, aber ich bin halt nicht Abraham. Das stimmt, ich bin auch nicht Abraham. Und ich habe auch Situationen gehabt, wo ich für mich den Eindruck hatte, ich bin an die Grenzen meines Glaubens gekommen, wo ich nie sagen würde, in dem Zeitpunkt, da war ich immer noch stark, stark im Glauben. Aber ich habe erleben dürfen, und deshalb habe ich es vorher gesagt, und das dürfen wir alle erleben, dass Gott uns in diese Situationen eben nicht alleine lässt. Dass wenn unser Glaube unter stärkste Anfechtungen steht, unter stärkste Angriffe steht, dass er dann gerade zusagt, ich bin bei dir. Ich bete für dich, dass dein Glauben nicht aufhört. Ich bin dein hoher Priester jetzt im Himmel und du verstehst es jetzt noch nicht, wozu das dient. Aber du wirst es erfahren. Vielleicht erst nach unserem Tod in der Ewigkeit. Oft aber auch schon in unserem Leben, wenn Gott dann nach viele Jahre eingreift, wenn sein Zeitpunkt gekommen ist. Und dann heißt es im Vers 20, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, egal wie es uns geht in den Situationen unseres Lebens, Gott die Ehre geben. Ich glaube, wir können Gott nicht mit mehr ehren als darin, dass wir ein Ja haben zu seinen Wegen, auch wenn es uns noch so schwer fällt. Wenn es uns das Herz zerreißt, wenn die Bedrückung im Leben da ist, vielleicht weinen manche von uns viel in der Kammer zu Hause, über die Not, die sie erleben. Aber dann, liebe Geschwister, möchte ich euch ermutigen und mich genauso mit. Dann lasst uns Gott die Ehre geben. Lasst uns Gott die Ehre geben, indem wir ihm sagen ganz bewusst, mein lieber Vater, ich bin so dankbar, dass ich weiß, dass mein Leben in deiner Hand geborgen ist und dass du in meinem Leben nichts, aber auch gar nichts zulässt, was nicht für mich letzten Endes das Beste sein wird. Ich glaube, das ist blindes Vertrauen, weil es die Wahrnehmungsfähigkeit unserer Sinne bei weitem überschreitet, weil es unseren Verstand und unsere Intellektualität bei weitem überschreitet. Hier ist Gott in seiner Größe und Allmacht. Und er hat gesagt, sorge du dich nicht. Sorge du dich nicht. Und wenn da schon Sorge ist, dann dürfen wir sagen oder uns auch wieder am Wort Gottes festhalten, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist Versprechen Gottes und lasst uns das nochmal in Erinnerung holen. Gott kann nicht lügen. Und Gott hat in jeder Situation, egal welche, was du dir auch immer vorstellen kannst, die Macht einzugreifen und zu helfen. Für ihn gibt es kein Unmöglich. Er ist allmächtig, unser Vater. Und er hat sich darauf verlassen, und das fällt mir hier so in der Luther-Übersetzung, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt da nicht geguckt, was in der Elberfelder steht. Im Vers 21, und wusste aufs Allergewisseste. Das ist ein tolles Wort, oder? Er wusste aufs Allergewisseste, mit absoluter Gewissheit, würde ich jetzt mal noch sagen, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Da war der erstorbene Leib von Abraham und Sarah nicht mehr wichtig. Wenn Gott eingreift, dann handelt er absolut perfekt und mit Allmacht. Gott kann. Und ich habe denken müssen, letzten Endes wird es so wunderbar in Hebräer 11, Vers 1 gezeigt, wo Gott sagt, es ist der Glaube aber eine gewisse Zuversicht des, das man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Das ist der biblische Glaube. Diese feste, sichere, gewisse Hoffnung. Hoffnung ist in der Welt so ein Wort, wo eher so, ja, ich hoffe halt, es wird mal. Ja? Das hat aber mit biblischer Hoffnung überhaupt nichts zu tun. Biblische Hoffnung heißt allerfestes Wissen letzten Endes, dass es so kommt, wie Gott sagt, und dass er es tun kann. Geschwister, das ist wunderbar. Das geht so in die Tiefe. Und das Schöne daran ist, dass wir auch sehen, dass das Glauben etwas ist, wo ein Wachstumsprozess ist. Bei Abraham heißt es, sondern er wurde stark im Glauben. Das heißt nicht, er war schon perfekt und voll und stark im Glauben. Er wurde stark im Glauben. Ich denke, je mehr wir das üben in unserem Leben, Gott zu vertrauen, umso mehr werden wir auch lernen, dass wir ihm vertrauen können. Genauso wie Abraham. Ja, und das war die Einstellung, die Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, wie man Vers 22 lesen könnt. Der Glaube an Jesus Christus und an sein Werk macht uns gerecht. Das sind noch die Aussagen der letzten drei Verse hier in diesem Abschnitt. Also nehmen wir mal diese beiden Seiten nochmal, einfach schön klar aufgeführt. Wer an Jesus Christus glaubt, der hat die Gerechtigkeit Gottes geschenkt bekommen. Der hat ewiges Leben geschenkt bekommen. Der hat Kind Gottesschaft geschenkt bekommen. Der hat die Gewissheit und Sicherheit, dass alle Sünden, die er je getan hat und noch tun wird, von Gott versenkt worden sind im Meer, wo es am tiefsten ist. Wo er selber sagt, ich will ihrer Sünden nimmer mehr gedenken. Gott gedenkt deiner und meiner Sünden nie wieder. Er wird sie nie wieder vor dich bringen und dich anklagen wegen deiner Schuld und Sünde. Warum? Weil die Klage, weil das Gericht, weil das Vollstrecken des Gerichts bereits auf Jesus Christus abgeladen wurde. Jesus hat bezahlt. Deswegen die eine Seite, dieses feste Fundament, auf dem wir stehen, gerecht gemacht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der da gerecht macht. So ist nun nichts Verdammliches in denen, die in Christus Jesus sind. Das ist die feste Seite. Und jetzt kommt die andere Seite, unser praktisches Christenleben, unser Wandel mit ihm. Und da möchte er, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm unser Leben ganz immer wieder hinlegen und sagen, ach Herr, ich lege dir auch meine ganze Zweifel hin. Ich lege dir meine ganze, was weiß ich, grüblerischen Gedanken hin. Ich lege dir vielleicht sogar meine Anklagen hin, die ich dir gegenüber schon gebracht habe, wo ich dich vielleicht sogar beschimpft habe, wie du in meinem Leben wirkst. Es tut mir leid, dass ich so kleingläubig bin. Aber ich vertraue dir, dass du meinen Glauben nicht fallen lässt. Ich vertraue dir, dass du mich nicht fallen lässt. Ich habe ein ganz aktuelles Beispiel, ich möchte es teilen mit euch. In meinem Leben, das im Moment jetzt gerade brennt, sage ich mal. Und zwar haben wir letzte Woche am Mittwoch unsere Lehraufträge bekommen. Ich bin ein Sonderschullehrer an einer Behindertenschule. Und in diesem Lehrauftrag als Klassenlehrer waren zwei richtig, richtig bittere Pillen. Eine hat sich auf das Team bezogen, auf die Teamzusammensetzung, und die andere, dass ich in Inklusion gehen soll. Das heißt, dass ich mit einigen Stunden weg von der Schule soll, relativ weit weg sogar, im äußeren Einzugsbereich von Stuttgart, und dass das natürlich dann sehr schwierig würde, auch inhaltlich, weil das, was ich an dieser Schule dann unterrichten müsste, ist eine Realschule, entspricht gar nicht dem, was ich bisher in meiner Ausbildung gemacht habe. Das heißt, ich müsste mich da von null sozusagen sowohl methodisch als auch didaktisch und auch inhaltlich einarbeiten. War mir eine Riesenlast, ist mir noch eine Last. Und dann habe ich gesagt, gut, ich hole einen Termin beim Chef. Und der Termin, der hat stattgefunden jetzt am Freitag. Und als ich dorthin gegangen bin, war das ganz interessant. Also erstmal haben wir uns morgens mit meiner Frau zusammen hingesetzt und haben gebetet. Und ich habe das Jesus hingelegt. Ich habe gesagt, Herr Jesus, mein Leben ist in deiner Hand. Du siehst, wie dieses neue Schuljahr aussehen soll. Und du weißt auch, wie hoch die Belastung wäre, die ich jetzt im Moment ich einschätzen kann. Aber du hast auch Möglichkeiten zu helfen. Du hast jetzt noch Möglichkeiten, obwohl dieser Lehrverteilungsplan eigentlich schon feststeht. Und glaubt mir, ein Chef mag nichts lieber, als dass er das nochmal aufschnüren muss, was vom Kollegium von 90 Lehrerinnen und Lehrern bereits zusammengebaut worden ist, wo er schon viele Stunden drüber gebrütet hat, dass es funktioniert. Und dann zufälligerweise, kurz bevor ich zum Chef reingegangen bin, habe ich die Kollegin getroffen, die genau den Auftrag schon vor mir hatte, mit diesem Platz in der Inklusion in der Realschule. Die geht in Ruhestand und habe gedacht, super Gelegenheit, ich rede gleich mal mit ihr. Und was die mir dann gesagt hat, das hat mir das Zäpfle nochmal weiter runtergehauen, weil die hat es wirklich als extra schwierig und auch schwierige Verhältnisse, man muss viel Zeit investieren für Gespräche und so weiter, dargestellt. Also hat mich quasi nochmal so geschwind runtergedrückt. Und dann bin ich zum Chef gegangen und ich habe innerlich gebetet. Und als ich da vor dem Rektorat saß, im Sekretariat und auf die Tür gewartet habe, bis es sich öffnet und mich reinholt, da ist mir plötzlich der Gedanke gekommen, ey, du könntest ja eigentlich diese Problematik im Zusammenhang mit der anderen Problematik ansprechen. Ich wollte eigentlich nur das Team ansprechen bei ihm, nicht das andere, weil das hatte ich als gegeben vorausgesetzt. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt gib du mir die Worte in den Mund. Und dann bin ich hinein und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich habe große Sorgen. Und habe ihm das einfach geschildert. Und dann habe ich, wie ich rede, Gedanken gekriegt, ich kann das jetzt nicht anders ausdrücken, Gedanken gekriegt, wo ich Lösungsmöglichkeiten gesehen habe, wo ich gesagt habe, du, könnte man das nicht so oder so vielleicht machen, oder könnte man das Paket mit der Inklusion nicht nochmal angehen, vielleicht könnte ich doch die 5 Stunden besser in meiner Klasse gebrauchen. Und dann ist der da sehr zugewandt drauf eingegangen, hat vieles mitgeschrieben und plötzlich sagt er, nee, mit der Inklusion, da kann er nichts machen. Aber Moment, da gibt es ja noch einen anderen Kollege, ich will jetzt ins Detail gehen, der hätte auch eine Aufgabe, aber eine ganz andere. Da geht es um Hausunterricht, der mir absolut liegen würde. Und hat gesagt, ja, vielleicht können wir das tauschen. Ich habe noch keine endgültige Entscheidung, deswegen sage ich, jetzt stehe ich hier und jetzt glaube ich, und hoffe, dass Jesus das so führt, dass nachher der Lehrauftrag, der auf mich zukommt, für mich gut bewältigbar ist. Und wenn das die Inklusion heißt, dann wird er mir da auch beistehen. Das weiß ich. Und ich wünsche uns das alle miteinander, dass wir da so festhalten können im Glauben. Und vielleicht kann ja der eine oder andere, wenn er dran denke, da im Gebet noch mit dran denken, dass das Herz des Chefs dann noch so bewegt wird, dass er eine Möglichkeit findet, hier noch Erleichterung zu schaffen. Ich möchte zum Schluss noch auf 2, 3 Punkte eingehen, wo es für uns wichtig ist, auf Verheißungen fest zu vertrauen, die aber auch klar aufzuzeigen, was es für Verheißungen noch gibt. Und keine Angst, es geht nicht mehr lang. Wir haben es jetzt schon gehört, ewiges Leben hat er uns geschenkt und da dürfen wir ganz, ganz sicher wissen, wir dürfen mal in den Himmel kommen, weil er gesagt hat, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Haben wir ihn lieb? Hat er Petrus gefragt. Hast du mich lieb? Hast du mich lieber, als mich diese haben? Oh, lasst uns doch von Herzen einstimmen. Ja, Herr Jesus, ich liebe dich. Mit all dem Eingeständnis meiner Schwachheit. Aber ich liebe dich. Danke, dass du mich zuerst geliebt hast. Und er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Glauben wir das? Jesus, jeden Augenblick unseres Lebens, deines Lebens und meines Lebens ist bei uns. Nächster Punkt, immerwährende Gegenwart und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wisst ihr, ich habe schon so oft gehört, dass Menschen betet und ich will das nicht verwerfen, versteht mich jetzt nicht falsch. Ach Herr, verlass uns nicht. Ach Herr, bleib bei mir. Wisst ihr, im Grunde genommen ist das Gebet unnötig. Er hat gesagt, ich bin bei dir. Meine Güte, das wäre wie, ich habe das, bitte entschuldigt, wenn ich das Beispiel jetzt nochmal bringe, viele von euch kennen es wahrscheinlich, das wäre wie, wenn meine Frau mir eine Currywurst auf den Tisch stellt vor meine Nase. Wir sitzen am Tisch, stellt euch die Situation vor, ich habe eine Currywurst auf meinem Teller vor mir, es duftet verführerisch, ich würde sofort essen wollen, ja. Und dann sage ich zu meiner Frau, oh Sabine, sei doch so lieb, ich hätte so gerne Currywurst. Und dann hat sie sagen, steht vor dir, nimm sie doch. Und ich, ach bitte, bitte gib mir eine Currywurst. Und dann wurde jetzt dann denken, also irgendwo hat es jetzt auskackt bei dem. Ja. Hallo, die steht vor dir, nimm doch, ess. Und genauso ist es doch beim Herrn auch, wenn er sagt, ich bin bei euch. Dann brauche ich eine Bitte, sei bei mir, er ist da. Da wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Es gibt so viele Verheißungen. Ja? Und dann, was mir jetzt eben noch ganz wichtig ist, Hilfe in Notsituationen und Krankheit. Und damit schließe ich. Notsituationen, wie oft haben wir die in unserem Leben? Ich gehe da jetzt nicht nochmal drauf ein. Aber es steht geschrieben, rufe mich an in der Not. Psalm 50, 15, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Versprechen Gottes. Rufe mich an in der Not. Lass uns doch zum Herrn gehen und ihm die Not hinlegen. Und er sagt, und ich will dich erretten. Oder im Psalm 91, 15. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ist das nicht wunderbar? Zusage Gottes. Er will uns helfen in der Not. Leider halt natürlich aus unserer Sicht nicht immer so, wie wir es uns genau wünschen würden. Er hilft garantiert. Aber oft braucht es Geduld, darauf zu warten, bis er wirklich eingreift. Vielleicht manchmal, bis wir es merken. Und zum Schluss noch, ich weiß, auch da wiederhole ich mich, ich möchte es trotzdem tun. Ich möchte auf Jakobus 5 nochmal hinweisen. Hier gibt die Bibel so eine klare, verständliche Anweisung. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten. Geschwister, ich war 25 Jahre in einer anderen Gemeinde. Man kann vielleicht manches Negative sagen, aber in dieser anderen Gemeinde wurde das ganz normal praktiziert. Wenn jemand wirklich krank war, dann hat er beim Ältesten angerufen und je nachdem, wer von der Ältesten Zeit hatte, aber garantiert einer, ist dann zu ihm gegangen, meistens zwei oder vielleicht sogar drei. Und dann haben wir gebetet, so wie es in Jakobus 5 steht. Und ich möchte euch Mut machen, weil hier ist auch eine Verheißung drin in diesem Text, da heißt es, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Da steht nicht, er wird sofort von 0, nix so gesund. Ja, wer das von einem ältesten Gebet erwartet, der wird vielleicht enttäuscht. Das kann auch Gott so mal machen. Ich habe es selber mal an mir erlebt, mit ganz schrecklichen Kopfschmerzen, wo der Älteste mit mir gebetet hat und die Kopfschmerzen so weg waren. Das kann passieren. Aber in anderer Gelegenheit war es wieder anders. Aber was sicher ist, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Da wird sich was verändern. Vielleicht auch unsere Einstellung zur Krankheit, vielleicht die Umstände oder was auch immer. Ich möchte euch Mut machen, liebe Geschwister. Nutzt diese wunderbare Verheißung Gottes, die er uns hier gibt, wie wir mit Krankheiten umgehen sollen. Lasst uns mit dem letzten Gedanke zurückgehen an den Anfang. Die Frage, können wir Gott vertrauen? Können wir Gott mehr vertrauen als mit Donald Trump? Können wir Gott mehr vertrauen als am Andreas? Können wir Gott mehr vertrauen als unserem Ehepartner? Die Antwort ist, oh ja. Weil Gott allmächtig ist, weil er voller Liebe ist zu dir und zu mir und weil er die Verantwortung übernommen hat für unser Leben bis in die Ewigkeit hinein. Amen.